Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wer wollen wir gewesen sein? Das ist ein Zitat der Transformationsforscherin und Politökonomin Maya Göpel. Sie fordert, die Rechte und Chancen der nachfolgenden Generationen ins Zentrum des gegenwärtigen Handelns zu rücken. Und dieses Wer wollen wir gewesen sein steht nun als Motto über der kommenden Spielzeit 2024/25 am Theater Heilbronn. 29 Premieren finden sich im Programm, vom Spielzeitauftakt mit Schillers Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, über Kästners Fabian, der Mozart-Oper Don Giovanni bis hin zu einer Amy Winehouse Tribute Show. Das Angebotsspektrum ist vielfältig, um möglichst breite Publikumsschichten zu erreichen. Die letzte Folge des Theaterpodcasts Hörbühne in der laufenden Spielzeit möchte Sie neugierig machen auf alles, was da kommt. Die Programmverantwortlichen, Intendant Axel Vornam, Chefdramaturgin Mirjam Meuser, Schauspielleiterin und Dramaturgin Sophie Püschel sowie die Leiterin des Jungen Theaters in der Box, Nicole Buhr, erläutern die geplanten Projekte. Mein Name ist Katja Schlonski. Wir freuen uns natürlich alle miteinander über Ihr Interesse am Heilbronner Theater. Wer wollen wir gewesen sein, ist das Motto des neuen Spielplans 2024/25. Es gibt also doch wieder ein Motto, obwohl das gar nicht unbedingt die Sache des Intendanten Axel Vornam ist. Meine Frage an ihn, warum dieses Motto? Also als Untertitel lesen wir dann noch, die Zukunft denken, um die Gegenwart gestalten zu können.
Dass wir uns auf dieses Motto geeinigt haben, hat einfach mit den Gesprächen zu tun, die wir im Vorfeld des Spielplans geführt haben. Also Dramaturginnen und ich, wir unterhalten uns dann lange, welche Themen könnten spannend sein und. Und dann redet man natürlich auch über unsere Gegenwart. Und wir erleben ja alle gemeinsam diese Zeit als eine Zeit voller Umbrüche, Konflikte, Krisen weltweit, also global, auch in Deutschland und. Und dann fragt man natürlich sich, wie begegnen wir dem, dieser Aufgeregtheit, wie wir sie gegenwärtig in der Öffentlichkeit erleben und auch zum Teil mit dieser Kurzatmigkeit, mit der darauf reagiert wird, also was politische Entscheidungen anbelangt, mit dem zunehmenden Populismus, der versucht, diese Fragen aufzugreifen. Und da haben wir überlegt, es muss irgendwo einen anderen Ankerpunkt geben, um überhaupt darüber nachzudenken. Und das war dann so etwas, wo wir sagten, wir müssen eigentlich in die Zukunft schauen, also 20, 30 Jahre später, und dort irgendwie eine Art von Utopie für uns verankern, im Sinne von, wie soll diese Gesellschaft in 20 oder 30 Jahren aussehen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wenn man das versucht für sich zu beschreiben, dann kann man anhand dessen überprüfen, was tue ich denn jetzt eigentlich oder welche politischen Entscheidungen werden gegenwärtig gefällt? Wie bin ich da selber mit eingebunden in diese politischen Entscheidungen? Wie sehen meine persönlichen Entscheidungen aus? Und das kann ich dann alles sozusagen auf den Prüfstand stellen im Vergleich zu dem, wie es einfach mal sein soll. Und was heißt für mich, dass man sich noch mal stärker selbst in die Verantwortung nehmen muss mit dem, was man tut und sich nicht dem ohnmächtig hingibt, was man jetzt ja auch zum Teil erlebt, wo man sagt, ich kann sowieso nichts machen, ich habe da eh keinen Einfluss und das sind die blöden Politiker, die machen, was sie wollen oder so. Aber es liegt, finde ich, an einem selber, da einzugreifen und zu reagieren.
Es dauert Wochen, ja Monate, bis so ein Spielplan schließlich steht. Von einem echten Gemeinschaftswerk spricht der Intendant, der nun in seine vorletzte Spielzeit geht.
Das ist so ein Prozess, wo immer wieder Stücke auf den Prüfstand gehoben werden. Manche werden ganz schnell wieder aussortiert, dann kommen neue dazu und manchmal holt man dann wieder eins, was man schon weggeschmissen hat. Und manchmal sind es auch Stücke, die wir schon seit 2 oder 3 oder 4 Spielzeiten vor uns hertragen, wo wir immer gesagt haben, nee, es passt dieses Jahr nicht oder es passt da nicht rein. Die sind dann auch noch mit in den Pool.
Und ganz grundsätzlich geht es aber immer auch darum, ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Ne?
Naja, das ist ja so eine Aufgabe, vor der wir sowieso stehen als Stadttheater, wo wir ein sehr heterogenes Publikum haben mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen, mit ganz unterschiedlichen Interessen und wo wir gar nicht so ein Zielgruppentheater machen können, wie meinetwegen Berlins Maxim Gorki Theater, das sich sozusagen als postmigrantisch versteht und dann gibt es eine ganz bestimmte Zielgruppe, für die man Spielplan macht. Das ist in Heilbronn nicht so und da haben wir ganz unterschiedliche Interessen zu denken. Aber es ist auch spannend, weil wir eigentlich nur in Anführungszeichen ein Schauspielhaus sind und aber auf der anderen Seite die schöne Möglichkeit haben, Musiktheater, Tanztheater, Figurentheater dazu einzuladen, bei uns zu spielen, um unseren eigenen Spielplan zu ergänzen. Also wo nochmal eine ganz andere Ästhetik mit dazukommt, ganz andere Erzählweisen dazukommen und wir auch mit dem Musiktheater, mit dem Tanztheater nochmal ganz andere Publikumsschichten ansprechen. Und es gehört natürlich auch dazu, dass wir dann bei bestimmten Sachen sagen, nee, dazu gibt es kein Stück oder kann es gar kein Stück geben, wo wir uns dann selber auf den Weg machen, dann wie bei dem Pershing-Projekt Autoren anzusprechen, ob die nicht so eine Art von Recherchetheater für uns machen wollen zu diesem Projekt. Und das haben wir ja schon mal gemacht mit Verschlusssache, wo wir gemerkt haben, das ist ein total spannender Prozess, wenn man hier in der Lokalpolitik und das verknüpft mit der Weltpolitik, was da alles so zusammenkommt mit Zeugen und.
Es wird auch in diesem Jahr wieder so sein, dass der Intendant als Regisseur auftritt. Also du wirst zwei Regien übernehmen. Da ist zum einen der Spielzeitauftakt am 28. September, eine Politfarce von Friedrich Schiller, die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Das ist keines der landläufig bekannten Schillerwerke. Warum die Entscheidung für dieses Stück?
Da war die Entscheidung apathisch. Weil wir haben ja darüber gesprochen, so über Politik, wie das so gerade läuft und Demokratie und Autokratien und sowas alles. Und dann fiel mir das Stück wieder ein, weil ich habe das schon mal bei einem anderen Theater im Spielplan gehabt, in Rudolstadt, als ich da Intendant war. Und da hatte ich das so irgendwie in Erinnerung als völlig krudes Stück, also Autokratie, Republikaner, Verschwörung und sowas alles. Und haben gesagt, lass uns das doch mal anschauen, ob das nicht so genau das greift. Und das ist ja tatsächlich so eine Situation auch in dem Fiesco, also in dem Stück von Schiller, wo eine Republik oder eine Stadtrepublik sich in der Auflösung befindet, also von einer Autokratie übernommen werden soll und es sozusagen entsteht ein Widerstand unter der Bürgerschaft, um das zu verhindern, um sozusagen die Republik festzuhalten, also demokratische Gepflogenheiten. Und das Spannende dabei ist, dass also der Anführer, wenn man so will, der Verschwörung, also Fiesco, selber nicht gefeit ist vor den, sage ich mal, auch Verlockungen der Autokratie, dann einfach mal durchzuregieren und dann nicht dauernd irgendwie mit irgendeinem Rat zusammenzusitzen oder einem Parlament zusammenzusitzen und alles rumzudiskutieren und dann kommt hinten dann so ein kleiner Kompromiss raus. Also das sind insofern ja ganz aktuelle Diskurse, die da geführt werden. Bei Schiller ist es total krude, was da alles passiert. Das ist ein bisschen wie eine Räuberpistole, eine politische, aber das hat auch, glaube ich, viel mit unserer Zeit zu tun, die Räuberpistole.
Und dann werden wir im Februar im Musiktheater wieder eine bewährte Kooperation erleben, und zwar zwischen dem WKO, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und eben dem Theater Heilbronn. Da steht dann Mozarts Don Giovanni auf dem Spielplan, also wieder ein Mozart, diesmal eine Art Gassenhauer der klassischen Musik oder der Opern, des Opernrepertoires.
Ich weiß nicht, Gassenhauer würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, also schon gar nicht, was das Thema angeht, weil man muss ja irgendwie gucken, Don Giovanni, klar, die Don Juan-Geschichte, die ist immer wieder adaptiert worden, aufgegriffen worden von verschiedensten Autoren in ganz unterschiedlicher Sichtweise. So. Und ich finde ja schon irgendwie, Don Juan ist ja in gewisser Weise auch eine Art faustisches Motiv, nur ganz anders konnotiert. Und das finde ich ja spannend an dieser Geschichte, abgesehen von dieser unglaublich tollen Musik. So. Schön ist es natürlich auch wieder mit jungen Sängerinnen und Sängern zusammenzuarbeiten. Ein paar wird man wiedererkennen, die haben schon beim letzten Mal mitgemacht. Unter anderem auch der Sänger des Figaro vom letzten Mal, der mittlerweile am Opernstudio in Berlin ist, an der Staatsoper, und aber unbedingt wieder her wollte und nochmal in dieser Inszenierung hier in Heilbronn mit ehemaligen Mitstudierenden gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Schön ist auch, und da freue ich mich auch drauf, dass es dann eine Zusammenarbeit sein wird, auch dann schon mit dem neuen Chefdirigenten Risto Joost vom WKO, der ja selber auch vom Musiktheater kommt und selber auch mal Sänger war. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, er war mal Countertenor. Also, wir freuen uns drauf, und das war immer ein für mich, also beim Arbeiten, auch ein Heidenspaß und ein Genuss, sich mit Mozart auseinanderzusetzen, mit der tollen Musik.
Sophie Püschel, Leiterin des Schauspiels und Dramaturgin am Haus, auch mit dir zunächst ein Blick aufs große Haus, auf einige der Produktionen, die du betreust. Da wären zum Beispiel Erich Kästners Fabian, Der Gang vor die Hunde, geschrieben 1930-31. Ab dem 18. Januar steht es auf dem Spielplan, es geht um den Niedergang der Demokratie.
Genau, wir befinden uns quasi am Vorabend der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Und folgen in diesem Roman Jakob Fabian, einem Germanisten, der zunächst sehr von außen, sehr ironisch distanziert auf diese Ereignisse in Berlin, wo er selbst sich befindet, blickt und nach aber selbst immer mehr in diesen Strudel der Ereignisse gezogen wird. Und auf sehr genaue und kluge und auch hellsichtige Weise gelingt es Kästner, diese individuelle Krise von Jakob Fabian mit der gesamtgesellschaftlichen Krise einer Demokratie, die von allen Seiten unter Beschuss steht, sichtbar zu machen. In diesem Falle war das natürlich Ereignisse wie die Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und auch, was im Roman eine zentrale Rolle spielt, natürlich auch die Radikalisierung breiter Bevölkerungsschichten, Straßenkämpfe, die an denen Jakob Fabian auch vorbeikommt. Also diese sehr aufgebrachten Zeiten sind sozusagen der Nährboden, auf dem sich dieses Sittengemälde, was Kästner geschrieben hat, ausbreitet.
Kommen wir zu einem ganz anderen Stück, das sicherlich ein Highlight der nächsten Spielzeit im Großen Haus sein wird. Love, Amy wird es heißen, eine Amy Winehouse Tribute Show. Wie ist das entstanden? Wie seid ihr darauf gekommen, dieses Stück auf den Spielplan zu nehmen?
Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Projekt. Der Kontakt ist entstanden durch Thilo Wolf, der auf Grundlage eines gemeinsamen Albums, das er mit Mitch Winehouse zusammen aufgenommen hat, sowieso schon Kontakt zum Vater von Amy Winehouse hatte. Und er hat dann diese Idee initiiert. Er ist auch selber Produzent und wir werden gemeinsam auch mit Wavehouse Entertainment diese Uraufführung dann realisieren. Thilo Wolf komponiert diesen Abend und Kevin Schröder, der ein sehr bedeutender Musical-Autor in Deutschland ist, der den Text dazu verfassen wird. Das ist sozusagen die inhaltliche Grundlage. An diesem Abend wird in dem Sinne Mitch Winehouse auch eine Rolle spielen, weil er seine Tochter Amy Winehouse sehr entscheidend auch musikalisch geprägt hat. Und es wird bei dieser Hommage an Amy Winehouse nicht nur um die Musik von Amy Winehouse gehen, die natürlich auch ein ganz zentraler Punkt ist, sondern auch um die Künstlerpersönlichkeiten und Musiker, die Amy Winehouse auf ihrem Weg hin zur Musik auch geprägt haben.
Noch ein weiteres Stück würde ich gerne mit dir ansprechen, und zwar den Dürrenmatt, Romulus der Große. Das ist nicht unbedingt das bekannteste seiner Stücke, also eine historische Komödie ist es überschrieben. Wie lässt sich das Werk einordnen?
Es ist eine, wie das bei Dürrenmatt ja häufig so ist, eine sehr groteske Komödie. Auch in unserem Spielplan schließt das sowohl an die Verschwörung des Fiesco zu Genua als auch an Fabian an. Denn auch in diesem Werk erleben wir eine Gesellschaft am Scheideweg, eine Gesellschaft am Abgrund. In dem Falle ist es das Römische Reich, was sich in den Endzügen befindet. Und das hat Friedrich Dürrenmatt als Schablone benutzt, um etwas über unsere heutige Gesellschaft erzählen zu können. Und die Frage, ob diese Gesellschaft, die er dort in dieser Komödie skizziert, ob die überhaupt zu retten ist, ob man sie retten sollte. Und er spielt da mit ganz verschiedenen Facetten und benutzt, wie bei ihm eben üblich, auch das Mittel der Überzeichnung und der Groteske, um diese Fragen zu erörtern.
Also ein Stück, das sich durchaus auch à la Dürrenmatt mit einem Augenzwinkern begreifen lässt. Ne?
Absolut, genau. Also es ist keine Tragödie, sondern es ist tatsächlich eine Komödie, auch wenn es natürlich abgründig wird, auch wenn es existenziell wird, denn es geht ja um nichts Geringeres als der Untergang des großen Römischen Reiches, aber wie wir es von Dürrenmatt gewöhnt sind, eben mit dem nötigen Humor erzählt.
Jetzt sind wir bei der Komödie angekommen und schauen mal aufs Komödienhaus. Da beginnt am 3. Oktober 2024 die Saison, und zwar zunächst mit einem Gastspiel der Komödie im Marquardt, Himmlische Zeiten, da geht es ums Älterwerden. Und dann wird Nils Brück übernehmen, die Regie einer Komödie von Flavia Coste, Nein zum Geld. Worum geht's da?
Ja, das ist eine ganz bitterböse Gesellschaftssatire, in der die Frage erörtert wird, ob uns Geld tatsächlich glücklich macht und welchen Stellenwert wir auch dem Geld in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft einräumen. Die Hauptfigur des Stückes hat einen sehr, sehr großen Lottogewinn. 162 Millionen Euro sind es im Ganzen. Und das Besondere ist aber, dass er diesen Lottogewinn ausschlägt. Und das führt zu großen Irritationen und Verwerfungen innerhalb seiner Familie, im Freundeskreis, seiner Frau gegenüber und auch seiner Mutter. Und das stellt dann das gesamte Familien- und Freundschaftsgefüge auf eine harte Zerreißprobe.
Ganz grundsätzlich zum Komödienhaus lässt sich sagen, dass ihr da eurer Linie durchaus treu bleibt. Also anspruchsvolle Komödie zu zeigen, vielleicht weniger diese Boulevardkomödien, beziehungsweise nur guten Boulevard. Also das zeigt sich ja auch in Der Kardinalfehler zum Beispiel, das von Jens Kerbel inszeniert wird.
Ja, das ist eine auch sehr böse Komödie, die aber sehr klug und genau den Machtmissbrauch und die Vertuschungsversuche der katholischen Kirche beleuchtet. Das ist als Auftragswerk des Theaters Trier entstanden und wurde auch von gleich zwei renommierten Autoren geschrieben, Alistair Beaton und Dietmar Jacobs. Und sie haben versucht, in diesem Stück ganz viele Themen anzusprechen und zu verarbeiten und vor allem eben sichtbar zu machen, dass es doch einen größeren Teil der katholischen Würdenträger gibt, die sich in diesem Stück immer tiefer auch in einem Sumpf aus Lügen und Intrigen verstricken und dass es gar nicht mehr wirklich um die christliche Botschaft und um die Wahrheitsvermittlung geht, sondern eigentlich nur um den eigenen Machterhalt und Statuserhalt des jeweils einzelnen Kirchenmitglieds.
Also durchaus eine Komödie mit Tiefgang.
Absolut eine Komödie mit Tiefgang, die auch einiges an Diskussionspotenzial bieten wird.
Fürs Diskussionspotenzial ist auch Chefdramaturgin Miriam Meuser mitverantwortlich. Sie betreut zum Beispiel das Stück Yerma nach Federico Garcia Lorca, das am 5. Oktober in der Regie von Elias Perich Premiere haben wird. Aber das ist eben nicht der Original-Lorca, der da auf die Bühne kommt, sondern eine Stücküberschreibung, hast du es genannt.
Ganz genau. Das ist eine Klassikerüberschreibung von Simon Stone. Das ist ja ein Autor und Regisseur, der gerade für seine Klassikerüberschreibungen sehr, sehr bekannt ist. Und die hat er gemacht für das Young Vic in London. Im Jahr 2016 hat er mit wirklich große Erfolge gefeiert. Und das ist ihm auch, finde ich, ganz großartig gelungen. Weil er versetzt quasi den Konflikt von Yerma aus dem ländlichen Spanien, tiefkatholischen Spanien der 1930er Jahre in eine moderne Großstadt unserer Zeit. Und Yerma ist eben nicht mehr die unterwürfige Ehefrau eines sehr patriarchalen Mannes, sondern eine gleichberechtigte, sehr starke Frau, die als Bloggerin und Lifestyle-Journalistin arbeitet und mit ihrem Mann John oder John eigentlich gerne ein Kind bekommen möchte. Und das gelingt nicht.
Die Premiere ist die zweite der Spielzeit, Anfang Oktober. Danach steht dann auch schon ziemlich bald das Familienstück auf dem Programm. Und da habt ihr euch für die Schneekönigin entschieden, von Jewgeni Schwarz nach Hans-Christian Andersen. Es schließt sich ja damit irgendwie ein Kreis, denn das Stück gab es schon mal zuletzt 2008, 2009 am Theater Heilbronn. Warum jetzt wieder?
Erstens mal ist es ein ganz toller Stoff, wunderschöner Stoff, der ganz leichtfüßig erzählt wird von Jewgeni Schwarz und gleichzeitig auch was, was viel über unsere Gesellschaft erzählt. Also da gibt es sozusagen diesen Kommerzienrat, der kommt in eine bescheiden lebende Familie und möchte der ihren großen Schatz abzwingen. Und als das nicht gelingt, schickt er die eiskalte Schneekönigin, um sich zu rächen. Und die findet sozusagen einen Zugang zu dem Bruder von Gerda, die eigentlich die Hauptfigur des Stücks ist, dem Kai, und kann mit ihrer Eiseskälte bei ihm andocken. Und Gerda hat dann alle Hände zu tun, um ihm das Herz wieder zu erwärmen. Und ich finde, in unserer manchmal sehr arbeitsamen, sehr auf den eigenen Vorteil bedachten Zeit ist das etwas, was man Kindern eigentlich immer wieder sehr gut erzählen kann.
Es ist ein sehr lyrisches Stück, auch ein Stück für große Bilder. Und ich glaube, da habt ihr auch wieder das passende Team zusammengestellt.
Ja, ich habe die Bühnenentwürfe von Toto schon gesehen. Es wird eine große kalte Welt mit einer kleinen warmen Sauna, in der sich die Räuber dann tummeln. Also die trifft ja die Gerda auf ihrem Weg, freundet sich mit dem Räubermädchen an. Das ist übrigens das Vorbild für die Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren gewesen. Und mit der gemeinsam holt sie quasi in diese eiskalte Welt die Wärme und die Freundschaft und die Liebe zurück.
Also wirklich ein Stück für alle Generationen. Kommen wir zu einem ganz besonderen Projekt, das ganz eng an die Stadtgeschichte angeknüpft ist. Es wird auch von dir betreut, Pershing in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt des Heilbronner Stadtarchivs. Da wird dann auch wieder das Rechercheduo Dura Krösinger mit am Start sein.
Wir haben dieses Projekt schon eine ganze Weile auf dem Schirm, diesen Jahrestag, den 40. des Pershing-Unglücks. Und im Nachdenken darüber, was man damit machen könnte, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass diese besondere Form von Recherchearbeit, die Regine Dura und Hans-Werner Krösinger ja machen, dass sie in die Archive gehen, sich mit alten Dokumenten beschäftigen, aber auch mit den Presseveröffentlichungen der Zeit und dann gleichzeitig aber eben auch Zeitzeugen interviewen, dass das wahrscheinlich für dieses Projekt genau das Richtige sein würde, weil es dann auch wirklich die Erfahrungen der Stadtgesellschaft mit aufhebt, die sie mit dieser Zeit gemacht haben, weil durch diesen Unfall, also vorher hat sich die Heilbronner Stadtgesellschaft mit dem, was auf der Waldheide vorgeht, glaube ich, nicht viel beschäftigt. Sie hat, würde ich sagen, eher weggeguckt. Und mit diesem Unfall wurde eben sehr schnell klar, dass Heilbronn wohl doch haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert ist. Und das war dann auch wahrscheinlich dem Letzten klar. Also da haben sich dann in der Stadtbevölkerung auch Koalitionen ergeben, die hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Und die Friedensbewegung war dann sozusagen von der gesamten Bürgerschaft getragen. Und Heilbronn würde für eine ganze Spanne Zeit mit zum Zentrum der deutschen Friedensbewegung der 80er Jahre zusammen mit Mutlang und Neu-Ulm. Und wenn man diese Fotos heute noch sieht, ich habe die irgendwann entdeckt, so kam ich eigentlich darauf, mich damit näher zu befassen, dann ist man schon sehr verwundert, was sich damals hier abgespielt hat und wer hier alles war und wie viele Demonstrationen hier waren und Sitzblockaden. Und das war ja auch wirklich eine heiße Zeit, in der man oft nicht wusste, ob es morgen noch geben wird, so wie die politischen Diskussionen liefen. Und das hat natürlich auch was mit unserer Gegenwart zu tun.
Das Stück wird in der Box gezeigt. Wie kann man sich das jetzt konkret als Theaterstück auf der Bühne vorstellen? Vielleicht noch ein paar Sätze dazu.
Naja, Regine Dura und Hans-Werner Krösinger haben eben diese besondere Art, mit historischen Dokumenten und Zeitzeugeninterviews umzugehen. Wir werden eine Recherchewoche vorschneiden, vor die eigentlichen Proben, wo diese Interviews stattfinden werden. Und Regine Dura wird daraus, glaube ich, wie bei Verschlusssache damals auch, einen Text bauen, mit dem die Schauspieler nachher umgehen. Normalerweise arbeiten die beiden ja sogar auch so, dass die Schauspieler in den Rechercheprozess mit involviert sind. Ich nehme an, dass wir das diesmal auch so machen werden. Das war letztes Mal ein bisschen verhindert wegen Corona. Und sozusagen aus dieser gemeinsamen Arbeit wird am Ende ein Universum entstehen, von dem ich jetzt noch nicht genau weiß, wie es aussehen wird.
Wir gehen jetzt nicht ganz chronologisch durch den Spielplan, aber ich möchte noch auf ein Stück zu sprechen kommen, das ja eigentlich für die laufende Spielzeit avisiert war. Es wird jetzt in der nächsten Spielzeit kommen. Es geht um Eisenstein in der Regie von Uta Koschel.
Eisenstein ist ein Stück des bayerischen Autors Christoph Nussbaumeder. Das ist eine Familiensaga, die in dem kleinen Ort Eisenstein im Bayerischen Wald spielt. Und es geht um eine Familie, die über mehrere Generationen begleitet wird, vom Kriegsende bis in die Anfang 2000er Jahre. Und um die Kriegstraumata, die diese Familie noch verfolgen. Die Lügen, die Halbwahrheiten, mit denen man sich quasi über die Nachkriegszeit hinweg die Wirtschaftswunderzeit gerettet hat und wie die später die Leben der nächsten Generationen beeinflussen und was für transgenerationale Übertragungen es da gibt, mit denen dann selbst die Enkel noch zu kämpfen haben. Ich finde, das ist ein hochaktuelles Stück, gerade im Hinblick darauf, was Kriege mit Gesellschaften anstellen.
Wir springen jetzt ein bisschen hin und her und schauen nochmal aufs Komödienhaus. Da ist auch ein besonderer Abend noch geplant. Istanbul wird er heißen, ein Liederabend.
Das ist ein Sezen Aksu-Liederabend. Der ist gemeinsam entwickelt worden von der Regisseurin Selin Kara, dem Komponisten Thorsten Kindermann und dem Autor Akin Schipal.
Also ein bestehender Liederabend?
Genau, es ist ein bestehender Liederabend. Es gibt dann ein fixes Textbuch. Der ist 2015 am Theater Bremen entwickelt worden, läuft da bis heute mit großem Erfolg. Und die Grundlage ist eigentlich ein Gedankenexperiment. Was wäre gewesen, wenn das Wirtschaftswunder nicht in Deutschland, sondern in der Türkei stattgefunden hätte? Was wäre gewesen, wenn die Türkei deutsche Gastarbeiter angeworben hätte, die sich dann hätten in der Fremde ohne Sprachkenntnisse zurechtfinden müssen. Das ist ein Kleinod, das sich auf sehr humoristische Art und Weise mit dem deutsch-türkischen Verhältnis auseinandersetzt, mit viel Augenzwinkern und einem tollen Perspektivwechsel, ich glaube, der uns allen mal gut tun könnte.
Die vier Spielstätten am Theater Heilbronn, Großes Haus, Komödienhaus, Box und Salon 3, auch sie garantieren einen gewissen Perspektivwechsel und werden in der kommenden Spielzeit auch wieder mit Gastspielen belegt. Eckpfeiler im Spielplan am Theater Heilbronn sind ja auch die Festivals, teilweise zweijährig, Tanz Heilbronn eben jedes Jahr wieder. Im nächsten Jahr wird wieder Zeit sein für die Imaginale, die gleichzeitig in 6 Städten in Baden-Württemberg stattfindet. Was bedeutet das fürs Haus oder wie ordnest du diese Imaginale für das Theaterspektrum hier ein?
Das ergänzt unseren Spielplan natürlich ganz großartig mit noch einer ganzen Reihe weiterer Theaterformen. Also das nennt sich ja Internationales Theaterfestival animierter Formen. Es geht also nicht nur um Figurentheater oder Puppentheater, sondern noch um vieles mehr. Das ist ja schon lange Bestandteil unseres Spielplans. Also ich glaube, das ist jetzt die 9. Ausgabe. Das Theater Heilbronn ist schon das 7. Mal dabei. Und es wird wieder ganz, ganz spannende Kompanien aus dem In- und Ausland zu sehen geben, auch bei uns.
Und dann schauen wir nochmal auf Gastspiele im Musiktheater und im Tanz. Neben Don Giovanni, das ist ja eine Eigenproduktion hier am Haus von Mozart, und dem Festival Tanz Heilbronn sind auch wieder Gastspiele geplant. Was habt ihr da vor?
Wir haben 2 Operngastspiele, einmal mit Madama Butterfly von Giacomo Puccini, das kommt vom Staatstheater Meiningen zu uns. Und dann noch eine ganz besondere Opernproduktion vom Staatstheater Augsburg, das ist ein hybrider, abendfüllender Opernabend, Orfeo et Euridike. Da hat das Publikum Gelegenheit, quasi die Bühnenrealität durch eine virtuelle Realität zu ergänzen, mittels VR-Brillen, und kann sozusagen dem Orpheus dann in die Unterwelt folgen, wenn er versucht, seine geliebte Gattin Eurydike aus dem Reich der Toten zurückzuholen.
Spannend. Tanz, Stichwort?
Haben wir auch wieder 2 Tanzgastspiele bei uns zu Gast. Zum einen zu Beginn der Spielzeit Identity vom Nationaltheater Mannheim Tanz. Das ist ein 3-teiliger Tanzabend mit Choreografien von Johann Inger, Emma Evelein und Marco Göcke, der sich hauptsächlich, der Titel sagt schon, mit Identitätsfragen auseinandersetzt. Und dann im Februar, glaube ich, einen Ballettabend vom Theater Magdeburg. Ballettdirektor Jörg Mannes bringt Schneewittchen zu uns. Das ist eine Uraufführung aus seiner Feder, könnte man sagen. Ein Tanzstück für die ganze Familie, das sich mit der Macht des Spiegels auseinandersetzt.
In der jüngsten Spielstätte des Theaters, dem Salon 3, wird Bewährtes weitergezeigt. Doch Dramaturgin Sophie Püschel weiß auch von neuen Plänen zu berichten. Da werden erfolgreiche Produktionen wieder aufgenommen, wie Lola Blau oder die Donauprinzessin oder Heiligabend oder auch der Kontrabass. Aber im Januar wird es ein neues Stück geben, Blind heißt es. Wovon handelt es?
Blind ist das jüngste Stück der niederländischen Dramatikerin Lot Wekemans. Und das ist ein Kammerspiel. Eine Vater-Tochter-Beziehung wird dort beleuchtet. Und zwar beschäftigt sich Lot Wekemans hier mit dem hochaktuellen Thema, dass es einen Riss gibt, der durch Familien und Freundschaften geht, dass es scheinbar unüberwindliche Differenzen im Hinblick auf politische Haltungen und Fragen gibt, die dann zu einer Entzweiung von Familien und Freundschaften führen. Und das hat Wekemans in diesem Stück zusammengeführt und verdichtet auf den Konflikt zwischen einem Vater und einer Tochter, die in einer Wohnung versehentlich in der Wohnung des Vaters eingeschlossen werden und, obwohl sie eigentlich längere Zeit keinen Kontakt mehr miteinander hatten, gezwungen sind, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und die Chance einer Annäherung und zugleich ist diese Situation natürlich, bietet auch die Gefahr, dass es am Schluss zu einem endgültigen Bruch der beiden kommt.
Und dann haben wir noch ein Blind Date im Salon 3. Ab dem 4. April plant ihr noch eine weitere Eigenproduktion. Und das wird sich dann zeigen im Laufe der Spielzeit, was da genau auf die Bühne kommt. Vielen Dank erstmal, Sophie Püschel. Wir schauen last not least auf die Box. Da haben sich ja seit dieser Saison die Akzente auch insofern ein wenig verschoben, als es auch wieder Vorstellungen im Abendprogramm für Erwachsene gibt. Das wird auch in der nächsten Spielzeit so sein, mit insgesamt 4 Projekten. Nicole Buhr ist die Leiterin und übernimmt auch wieder Regie am Jungen Theater. Wie lässt sich euer Spielplan unter dem Theatermotto »Wer wollen wir gewesen sein?« einordnen?
Also die Frage, wer wollen wir gewesen sein, die stellt sich ja gerade für ein junges Publikum noch mehr als für die ältere Generation. Und die Fragen, wo wollen wir denn hin, wer wollen wir sein, die sind ja für Jugendliche umso zentraler. Und deswegen würde ich fast sagen, jedes unserer Stücke beschäftigt sich damit. Was wir natürlich jetzt gerade auch neu im Spielplan haben mit Mario und der Zauberer, ist eben einmal dieser Rückblick in eine Zeit, die wir dachten, überwunden zu haben, die aber gerade, wo ich mich jetzt auch näher mit dem Stoff schon beschäftige, weil ich auch Regie führen werde und die Fassung schreibe, ich bin richtig schockiert, wie groß die Parallelen zwischen heute und den 20er Jahren sind in gesellschaftlich-politischen Entwicklungen, Strömungen. Dann haben wir aber natürlich auch ganz andere Stoffe für andere Altersstufen, eben für die Jugendlichen, die Geschichte eines Nein, wo es sehr darum geht, wie geht man in einer Beziehung, in dem Fall in einer Liebesbeziehung, gilt aber auch für andere Beziehungen, wie geht man miteinander um, wie sehr achtet man auf sich und seine eigenen Bedürfnisse, wie sehr achtet man die des anderen, wo sollte man Grenzen ziehen. Dann haben wir 35 Kilo Hoffnung, was im Prinzip unser Schulsystem hinterfragt, die Werte hinterfragt, die im Schulsystem gefordert werden und die sehr oft eben das vernachlässigen, was einen Menschen ausmacht, was für Qualitäten jeden einzelnen Menschen ausmachen und wie man die fördern kann, wie man sich aber auch selber aus so einer Negativspirale befreien kann und sich eben neben dem, dass man seine Begabung fördert, auch eben dem stellen muss, was das Leben für Herausforderungen bietet und dass eben ohne Lesen, Schreiben, Rechnen wir einfach auch kein gutes gesellschaftliches Zusammenleben haben.
Ihr habt nun da einen ganz schönen Spagat zu leisten. Das Publikumsspektrum, das reicht ja bei euch von ganz klein, also ich glaube ab Vierjährige bis nahezu erwachsen. Wie schwierig ist das, diesen Spagat dann auch im Programm abzubilden?
Ja, es ist in der Tat nicht so einfach, weil wir möchten eigentlich für jede Altersstufe eigentlich mindestens zwei Stücke zur Auswahl haben und teilweise sind sie sogar auch kleiner als vier, zwei, dreijährige kommen auch schon und es kommen ja auch Erwachsene zu uns, also junge Erwachsene, ältere Erwachsene und da muss man leider ganz schweren Herzens dann immer eine Entscheidung treffen, welchen thematischen Schwerpunkt, welches Stück nimmt man jetzt, also oft hat man für eine Altersstufe halt vier Stücke, die man gerne machen möchte, um auch eine ästhetische Bandbreite zu zeigen, um unterschiedliche erzählerische Ansätze zu zeigen. Und da muss man leider dann einfach immer auswählen, sehr traurig. Aber gut, Entscheidungen müssen getroffen werden.
Für die ganz Kleinen wird es in der nächsten Spielzeit Pettersson und Findus geben. Das wird dann auch in deiner Regie umgesetzt werden. Und für die Größeren, also da sind ja auch Stücke dabei, die durchaus die Brücke zum Erwachsensein schlagen und die ihr dann eben auch in diesen Abendspielplan übernehmt. Wie wichtig ist das, dass man da so ein großes Ganzes entwirft?
Also ich finde ja, Theater ist für Menschen da, erstmal egal welchen Alters. Deswegen finde ich diese Trennung, junges Theater, Abendspielplan, manchmal auch ein bisschen schwierig. Die hat natürlich ihre Vorteile und zeigt auch eine Wertschätzung dem jungen Publikum gegenüber. Aber es soll ja eigentlich keine Grenze nach oben geben. Wir sagen, die und die Stücke sind ab dem Alter. Und insofern entwickelt sich auch jeder Mensch anders. Und deswegen machen wir das Angebot mit den und den Stücken, mit den und den Themen. In unserem Fall jetzt vor allem Corpus Delicti und Mario und der Zauberer. Da eben zu sagen, das sind jetzt Stoffe, die interessieren Jugendliche, ältere Jugendliche und eben aber auch Erwachsene. Und ich finde das immer total schön, das unterschiedliche Publikumsbild dann bei uns zu sehen. Oder wie schön das auch ist, wenn jüngere Menschen dann mit einem typischen Abendpublikum zusammensitzen. Und unsere Schauspieler spiegeln das dann auch immer wieder, wie unterschiedlich das ist, für die unterschiedlichen Altersstufen zu spielen, wie unterschiedlich bereichernd, wie unterschiedlich herausfordernd. Und die genießen auch den Wechsel, dann abends mal zu spielen.
Ein spezielles Projekt möchte ich ansprechen, das auch in besonderer Weise die Arbeit des jungen Theaters abbildet. Es ist ein Projekt, was schon lange läuft im Grunde. Es ist eine Kooperation mit den Partnerschulen. Ich glaube, über 40 hat das junge Theater mittlerweile. Es ist eine Partnerschule aus Laufen, die sich mit einer Schreibwerkstatt befasst. Also junge Leute sitzen da und was machen sie da genau?
Ja, also das ist der dritte Jahrgang der Hölderlin-Grundschule Laufen, eine unserer Kooperationsschulen. Und das Tolle ist tatsächlich, dass die gesagt haben, wir stellen euch unsere Kernstundenzeit zur Verfügung. Das heißt, die Zeit, wo die Kinder auch am aufmerksamsten sind, nämlich morgens um 20 nach 8 fangen wir an bis 20 nach 10, für uns natürlich unheimlich früh. Und wir haben den ganzen gesamten dritten Jahrgang. Wir fahren hin, also ich, eine Theaterpädagogin, und die Autorin Christina Kettering und die Lehrer sind natürlich auch dabei und wir bieten denen sozusagen im Prinzip ein Theater-Rundum-Programm. Wir haben sie erstmal gefragt, was für Themen, was für Geschichten interessieren euch. Und dann arbeiten wir mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Natürlich alles im Theaterkontext. Wir malen Szenen, Bühnenbilder, Figuren. Sie schreiben Geschichtenansätze, sie schreiben Figurenbiografien. Aber wir spielen auch einfach ganz viel Theater mit denen. Das ist auch wichtig, dass sie so sozusagen das, was sie geschaffen haben, auch selber präsentieren, selber zeigen können.
Und das Ganze wird dann zusammengeführt zu einem Theaterprojekt, was Christina Kettering praktisch schreiben wird.
Richtig, genau. Also das Ziel des Ganzen, was sich jetzt schon Stück für Stück entwickelt, ist, dass ein professionell geschriebenes Theaterstück entsteht, wo die Kinder sehr entscheidend mitbestimmt haben, welches Thema, welche Storyline. Also Szenen, die sie wirklich geschrieben haben, werden darin vorkommen. Und die gesamte Schule entscheidet am Ende dieser dritten Schreibwerkstatt eben, welcher Geschichtenansatz wird umgesetzt. Und dann darf Christina Kettering über den Sommer aktiv werden und dann bringen wir das Stück im Oktober hier zur Premiere mit unseren Boxschauspielern.
Inzwischen ist auch klar, dass das Stück die fabelhafte Verwandlung der Familie F heißen wird. Bewährtes wieder anbieten. Auch das ist ein Credo am Theater Heilbronn. Darauf setzt auch Intendant Axel Vornamen. Tanz Heilbronn, die Reihe Theater Spezial, das ASB Heimspiel, all das hat sich tatsächlich bewährt.
Naja, ich muss ja nicht dauernd irgendwie alles neu erfinden, sondern es gibt ja jetzt über die Jahre, die ich jetzt hier bin, also über die 16 Spielzeiten, die ich gemeinsam mit dem Haus habe und mit vielen Mitstreiterinnen gemeinsam gebaut habe, haben sich bestimmte Sachen bewährt, die haben sich entwickelt und es wäre jetzt dumm, das alles über Bord zu schmeißen. Das gibt immer wieder, und das ist ja irgendwie auch die Stärke des Hauses, immer wieder Ergänzungen, Neuerungen, Korrekturen, wo man sagt, hey, wir können das machen und das machen und das machen. Und das ist ganz schön.
Gibt es auch nochmal ganz neue Impulse?
Das sind ja so Sachen, von denen ich immer gesagt habe, das gehört sowieso mit dazu für das Theater, dass wir ein Theater sind in der Stadt und dass wir natürlich auch die Themen aufgreifen, die in der Stadt spannend sind. Also wo wir immer gesagt haben, wir wollen auch in die Stadt und in die Region hineinwirken. Und da gehört es dann natürlich dazu, dass wir wie in der Vergangenheit diesen NSU-Komplex aufgegriffen haben, dass wir jetzt in der kommenden Spielzeit Pershing 2, diese Pershing-Unfall auf der Waldheide aufgreifen. Aber das haben wir in der Vergangenheit mit anderen Projekten auch gemacht, als wir, weiß gar nicht wann das war, 2011 oder 12 oder so, dieses große Projekt gemacht haben, gemeinsam mit der Kulturstiftung, wie wollen wir leben, wo wir in die Stadtteile gegangen sind. Sowas machen wir ja immer wieder.
Welche Prognose lässt sich denn treffen für die weitere Entwicklung des Hauses am Berliner Platz? Die Corona-Zeiten sind vorbei. Sind die Nachwehen noch spürbar oder habt ihr das Gefühl, es geht jetzt tatsächlich nach vorne, es geht wieder aufwärts?
Naja, die Prognose, die ich damals gestellt habe, auch im Gemeinderat, wo ich gesagt habe, die Corona-Krise, das wird noch lange nachwirken. Wir werden nicht von 0 auf 100 wieder sein. Also was die Zuschauerauslastung anbelangt, was die Zuschauerzahlen angeht, das wird brauchen. Und wir haben das gemerkt, das ist schon 23 kontinuierlich angestiegen. Das ist auch in diesem Jahr, in dieser Spielzeit 23, 24 deutlich weiter angestiegen. Sowohl was die Einzelbesuche anbelangt, aber auch was die Abonnementenzahlen angeht. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir dann im nächsten Jahr wieder eigentlich auf dem Vor-Corona-Niveau sein werden. Und das war so schlecht ja auch gar nicht, sondern das war eigentlich ganz toll. Eine Auslastung von fast 80%, Zuschauerzahlen um die 160.000 rum. Und ich denke, da werden wir dann irgendwann 25 hoffentlich wieder sein.
Also, wir hoffen, Sie kommen zuhauf und sind nun noch ein wenig vorbereitet auf die neue Theatersaison, die am 28. September beginnt. Zum Nachlesen und Vertiefen sei Ihnen auch das kostenlose Spielzeitbuch nochmal ans Herz gelegt. Im Theaterfoyer und an der Kasse ist es erhältlich. Darin finden Sie alles rund um die nächste Spielzeit am Theater Heilbronn. Damit wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerpause. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie dem Podcast Hörbühne treu bleiben. Im Herbst bin ich wieder dabei. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Katja Schlonski.